Gretchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto 97.6.
In Frankfurt steht bald wieder eins der größten Events der Literaturbranche an, die Frankfurter Buchmesse. Und da wird zum Beispiel auch zum Auftakt der Messe der Deutsche Buchpreis verliehen. Und damit herzlich willkommen zu Gretchen liest, dem Literaturpodcast von Mephisto 97.6. Mein Name ist Lilly Krämer und ihr seid heute für eine Sonderfolge bei uns, denn der Deutsche Buchpreis wird heute verliehen. 6 Bücher stehen auf der Shortlist und in dieser Folge sprechen wir über 3 davon. Redaktionsschluss ist dafür Montagmittag, noch vor der Preisverleihung in Frankfurt. Wir wissen also auch noch nicht, welches Buch gewonnen hat. Und mit mir im Studio sitzen jetzt Elske Beckmann.
Hallihallo.
Und Vincent Koch.
Hey Lilly.
Wir haben jeder eins der Bücher auf der Shortlist gelesen. Das heißt, wir besprechen jetzt 3 Stück in dieser Folge. Die anderen 3 hört ihr in unserer 2. Sonderfolge. Auch überall da, wo es Podcasts gibt, hört sehr gerne rein. Hier geht es jetzt erstmal um 3 Stück. Einmal Muna oder die Hälfte des Lebens von Theresia Mora. Dann die Möglichkeit von Glück von Anne Raabe. Und Maman von Sylvie Schenk. Okay. Elske, Vincent, seid ihr bereit?
Ja, ich freue mich drauf.
Dann fangen wir doch mit dir an, Elske.
Ja.
Du hast Muna oder die Hälfte des Lebens gelesen von Theresia Mora.
Richtig.
Nimm uns mal mit, worum geht's?
In Muna geht es um die gleichnamige Protagonistin, Muna, die zu Buchbeginn 1989 um die 17, 18 Jahre alt ist und sich in einen Mann verliebt. Dieser Mann heißt Magnus, arbeitet bei einem Magazin, wo Muna Aushilfsarbeit leistet. Er ist Fotograf und Französischlehrer und Muna ist Hals über Kopf verliebt in diesen Mann, obwohl sie ihn gar nicht gut kennt. Die beiden verbringen dann auch irgendwann eine Nacht miteinander, sehen sich danach aber 7 Jahre lang nicht, auch weil Magnus über die Grenze flieht und sie sich aus den Augen verlieren. Irgendwann kommt es dann aber zu einem zufälligen Wiedersehen. Muna an sich ist eine Einzelgängerin, eine intelligente junge Frau, die bei ihrer Mutter aufwächst, und damit fängt der Roman auch an, wie so die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter vor allem sich gestaltet.
Würdest du sagen, ist das eine gesunde Beziehung oder?
Es ist eine sehr komplizierte Beziehung, würde ich sagen. Die Mutter ist starke Alkoholikerin, der Vater ist verstorben vor einigen Jahren, die Mutter arbeitet als Schauspielerin und Muna sagt von sich selber, sie hat sich eigentlich selber erzogen und ist ein bisschen ohne Eltern aufgewachsen. Die Dynamik zwischen den beiden, also zwischen Mutter und Tochter, ist aber ganz, ganz fein erzählt. Die beiden nerven sich immer wieder. Man merkt aber auch die Liebe zwischen ihnen. Sie sagen sich schlimme Dinge an den Kopf und sorgen und kümmern sich dann wieder umeinander. Also es ist ein ambivalentes Verhältnis, dem wir da begegnen.
Das klingt spannend. Magst du das vielleicht noch ein bisschen näher erläutern?
Ja, also diese Ambivalenz zeigt sich so ein bisschen auch durchweg in Munas Verhalten, also wie sie sich dann auch später anderen Menschen zeigt, wie sie ihnen begegnet. Es ist anfangs ein sehr kindisches Verhalten noch, was sie so mit Anfang 20 an den Tag legt, aus dem sie aber herauswächst. Und da begleiten wir sie auch, weil wir sie in dem Buch mehr als 20 Jahre begleiten. Es geht um eine lange Periode von Zeit quasi, in der Muna auch erwachsen wird und wir begleiten sie so dabei. Und währenddessen verändert sie sich. Sie ist mal impulsiver, mal ernster, mal ist sie lustiger. Und dadurch, dass es so aus ihrer Perspektive geschrieben ist, kriegen wir das ganz hautnah direkt so erzählt. Ganz im Fokus steht dabei aber immer total ihre Suche nach familiärer Liebe und Geborgenheit. Und dazu habe ich euch auch ein Buchzitat mitgebracht.
Mir fallen auf Anhieb ein 30 Leute ein, denen ich eine ordentliche Abreibung an den Hals wünschen würde. Und manchen sogar den Tod. Natürlich tue ich ihnen nichts. Erstens habe ich die Macht dazu nicht und abgesehen davon wäre alles gelöst zwischen denen und mir, wenn sie mich nur lieben würden.
Wow, heavy. Also sie sucht wirklich nach Liebe? Ist das sozusagen das Überthema, was du irgendwie sehen würdest?
Ja, und sie sucht ganz konkret Liebe mit diesem Mann, mit dem Magnus, dem sie da Anfang des Buches begegnet ist. Über die 7 Jahre, die sie sich nicht sehen, ist sie immer davon überzeugt, er ist eigentlich der eine, er ist der Mann, der mich glücklich machen wird. Als sie sich dann aber wiedersehen und tatsächlich auch eine Beziehung führen wenig später, ist diese Liebe nicht beidseitig. Und ich würde sogar sagen, das Wort toxisch für eine toxische Beziehung wirkt hier fast untertrieben. Es ist eine fürchterliche Beziehung, die hier beschrieben wird. Muna himmelt Magnus total an. Er ist einige Jahre älter, es wird nicht genau gesagt, wie viel älter, aber er ist einfach genau ein paar Jahre älter. Er ist immer kalt zu ihr. Er ist abweisend. Er senkt den Blick, wenn sie sich irgendwie zu ihm und einer Gruppe gesellt. Er gibt ihr an allem die Schuld, was in seinem Leben nicht funktioniert. Und Mona versucht einfach total krampfhaft irgendwie einen Umgang damit zu finden. Das klingt dann zum Beispiel so.
Der Schlüssel ist, so zu tun, als wärst du eine von ihm unabhängige Frau mit einem eigenen Leben, einer eigenen Laufbahn. Unkompliziert sein und gut aussehen. Nicht zu viel Quatsch erzählen, nicht klagen und nicht zu viel fragen. Als würde alles mühelos an seinen Platz fallen.
Wow, das klingt ziemlich krass und vor allen Dingen, dass sie weiter an ihm irgendwie festhält, obwohl sie so eine toxische Beziehung führen. Wie hat sich das denn angefühlt beim Lesen? Kannst du ein bisschen deine Lektüre-Erfahrung beschreiben?
Ja, die Lektüre-Erfahrung war sehr intensiv für mich. Also die Erzählstimme, die eben die Figurenstimme von Mona ist, funktioniert enorm gut. Ich werde so reingesogen in jedes Kapitel. Es hat bei mir eine total schnelle Identifikation stattgefunden. Es ist teilweise so, dass ich gar nicht abwarten konnte, nach Hause zu kommen und weiterzulesen. Gleichzeitig hat sich das aber auch angefühlt, wie Mona, die nach Hause eilt, um bei Magnus sein zu können. Also ich hatte das Gefühl, ich werde teilweise auch in diese super toxische Beziehung so mit reingesogen, obwohl ich mich dem erwehren will, aber es ging nicht, weil der Erzählstil so intensiv ist. Dabei ist der Magnus zum Beispiel überhaupt nicht als sympathische Figur geschrieben, gar nicht. Der ist so total als das, er wird so als das Monster dargestellt, eigentlich, was er ist. Aber Munas Verblendung ist so stark, dass ich sie wirklich teilweise anschreien wollte und am Ende auch echt Angst hatte vor den letzten 100 Seiten, weil ich dachte, wie wird das ausgehen?
Wow, okay. Was würdest du denn sagen, was macht das Buch dann buchpreisverdächtig? Weil jetzt hast du viel genannt, was gut sein kann, was aber vielleicht auch ja einen enorm mitnimmt. Wie beurteilst du das Ganze jetzt?
Also ich würde sagen, Theresia Mora schreibt das total leichthändig, auch dieses schwere Material. Sie schreibt diese Geschlechterkonstruktion, die Abhängigkeit, die Identitätssuche von Mona, auch die zwischenmenschlichen Begegnungen wie wirklich keine zweite Autorin. Sie trifft genau den richtigen Ton, was so Informationsvergabe angeht, wann erfahre ich was, über welche Figuren. Also der Erzählstil ist wirklich fantastisches Handwerk, würde ich sagen. Und jedes stilistische Mittel ist präzise eingesetzt. Für mich ist es einfach eines der interessantesten Bücher des Jahres.
Danke dir, Elske. So viel erstmal zu Mona oder Die Hälfte des Lebens. Das Buch ist von Theresia Mora, ist im Luchterhand Verlag erschienen, hat 441 Seiten und kostet 25 Euro. Um eine schwierige Beziehung geht es jetzt auch in unserem nächsten Buch. Nicht zwischen Mann und Frau, aber zwischen Mutter und Tochter. Das ist Maman von Sylvie Schenk.
Erzähl uns mal, worum geht's?
Sie schreibt über ihre Mutter René, die jetzt schon eine ganze Weile tot ist, die sie aber jetzt im Nachhinein nachzuzeichnen versucht. Also sie versucht, ihre Mutter posthum zu verstehen irgendwie. Und dabei aber auch mehr über sich selbst rauszufinden, über ihre eigene Herkunft, weil sie einfach sehr viel über ihre Mutter nicht weiß. Dafür macht sie so mehr oder weniger einen chronologischen Abriss ihrer Familiengeschichte. Von ihrer Großmutter Cécile über ihre Mutter René bis zu ihr selbst und ihren Geschwistern, vor allem ihren Schwestern. Also es geht eben ganz viel um Frauen, die Frauen in ihrer Familie, mit denen sie auch, die sie zu verstehen versucht. Und sie hält sich dabei aber fest an so bestimmten Eckdaten oder Fakten, die sie recherchiert hat. Und dazwischen füllt sie alles mit ganz viel Vermutungen auf. Also es gibt einfach viel, was sie nicht weiß. Und sie versucht jetzt, die Lücken zu füllen, kann man sagen. Und überlegt, wie könnte das gewesen sein? Wie ist meine Geschichte, die Geschichte meiner Mutter, meiner Familie? Das hört sich dann zum Beispiel so an. Sie reflektiert darüber nämlich auch sehr viel im Buch.
Ich habe viele Zweifel. Ich weiß, dass meine Fragen nie gelöst werden können und ich mich mit den mageren Angaben in den Akten begnügen muss. Ein paar Worte pro Jahr, die sorgfältig mit feiner Feder und schwarzer Tinte gezeichnet wurden. Ich halte mich an diesen Strohhalmen fest.
Okay, das heißt, wir haben ja eine sehr persönliche Mutter-Tochter-Beziehung. Warum macht Sylvie Schwenk das oder wie geht sie damit um? Wie geht sie da heran?
Ich glaube, sie will wirklich ihre Mutter verstehen. Das ist schon das große Ziel des Buchs irgendwie. Aber es nagt auch enorm an ihr, dass sie so wenig über ihre Mutter weiß. Also das Buch führt nicht dazu, dass sie am Ende mit ganz vielen Fakten dasteht, aber sie hat einfach das Bedürfnis, oder so wirkt es beim Lesen, ihre Mutter festzuhalten in irgendeiner Form und auf Papier zu bringen. Es geht aber vor allem auch darum, was hat eine Mutter zu sein? Was haben wir für Vorstellungen vom Muttersein und davon, wie eine Mutter sich einem Kind gegenüber verhalten soll? Und was geben Mütter vielleicht auch ihren Töchtern weiter? Weil Maman, also René, die Mutter, ihren Töchtern auch schon ihre Schwierigkeiten weitergibt sozusagen. Also es ist auch ein bisschen die Suche danach, was wird sozusagen nicht unbedingt an Trauma, aber an Herangehensweisen ans Leben sozusagen von einer Mutter an ihre Kinder weitergegeben, an ihre Töchter vor allem. Und das fand ich super spannend, dass es da auch viel darum geht, wie die Vorstellung von Frau sein und von Mutter sein von Mutter zu Tochter weitergegeben wird. Da habe ich auch nochmal ein kleines Zitat für euch mitgebracht.
Und was hat Maman uns Mädchen, Aline, Pauline, Lisa und mir anderes weitergegeben als diese Verachtung und Selbstverachtung der Frauen, diese obskure Angst vor Männern, vor der Liebe, vor der Schande? Mädchen, passt auf, alle Männer sind Schweine.
Sie weiß eben enorm wenig über ihre Mutter und ihre Großmutter, nur dass sie ihre Großmutter bei der Geburt ihrer Mutter gestorben ist und aus einem nicht bürgerlichen Umfeld kam. Also sie weiß nichts über ihre Großmutter, mutmaßt aber, dass sie irgendwie auch in die Prostitution abgerutscht ist.
Das klingt ja schon auch so, als würde sie sich an ihrer Mutter auch ein Stück weit abarbeiten. Wie fühlt sich das denn an beim Lesen? Ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön hart ist auch.
Total. Es fühlt sich tatsächlich nicht so schwer an, würde ich jetzt sagen, aber es ist total persönlich. Und ab und zu hat man dann schon das Gefühl, wow, ich lese gerade Dinge, die eigentlich nicht für mich bestimmt sind vielleicht. Also das war beim Lesen schon ein bisschen seltsam zwischendurch, weil es eben total intime Sachen sind eigentlich, die sie da jetzt so aufschlüsselt und ihre Mutter wirklich so ein bisschen auseinandernimmt, aber auch ihre restliche Familie, also vor allem ihre Schwestern. Also sie schreibt auch sehr kurze Kapitel und schafft irgendwie richtig schöne, treffende Beschreibungen. Vielleicht kann man es am besten irgendwie zusammenfassen. Es fühlt sich ein bisschen an, wie durch ein Fotoalbum zu blättern, weil man diese kurzen Kapitel hat, dann diese Einblicke in das, was sie sich vorstellt, wie das Leben ihrer Mutter ausgesehen haben könnte. Dinge, bei denen sie gar nicht dabei war und die sie jetzt irgendwie zu füllen versucht. Und das hat mir beim Lesen irgendwie schon enorm gefallen. Das hatte ich nicht gedacht.
Was ist für dich denn das Besondere an dem Buch? Was macht es für dich buchpreisverdächtig?
Was ich wirklich ungewöhnlich fand, ist der Schreibstil. Es ist eben ziemlich knapp, es ist ziemlich klar, aber auch mit trotzdem sehr ästhetischen Beschreibungen. Ich kann es gar nicht anders in Worte fassen. Und sie schreibt sich eben wie so eine Art Regisseurin in die Geschichte ein, weil sie eben nicht weiß, was passiert ist. Geht sie in die Szenen rein und sagt, ich setze der Figur jetzt einen Hut auf, ich male der Figur die Lippen rot und ich platziere sie hier und hier. Es wirkt so ein bisschen eigentlich, als würde sie Regie führen oder Puppen bewegen und die Geschichte darüber erzählen, dass es immer irgendwie so eine Metaebene bekommt, die ganz spannend ist, wenn man als Unbeteiligter eigentlich das liest, was sie jetzt an persönlichen Dingen da auffaltet. Das ist, glaube ich, auf so eine sehr leichte Art, sehr schwere Themen verpackt, auch auf wenig Seiten. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe ganz viel von diesem Buch mitgenommen.
Ja, das klingt super interessant. Und wie mache ich das jetzt, wenn ich noch schnell zum Buchladen renne und mir das Buch kaufe? Gib uns mal die Hard Facts.
Das Buch ist von Siri Schenk, heißt Maman und ist im Hansa Verlag erschienen, hat 173 Seiten und kostet 22 Euro. Sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen, das macht auch die Hauptfigur in unserem nächsten Buch. Das ist Die Möglichkeit von Glück von Anne Raabe. Vincent, du hast das Buch gelesen. Kannst du uns das kurz zusammenfassen?
Ja, genau. In Die Möglichkeit von Glück begleiten wir die Ich-Erzählerin Stine, die Mitte der 80er Jahre in Ostdeutschland an der Ostsee zur Welt kommt. Sie ist also ein Kind der Wende, könnte man sagen. Und sie spürt nach der Wiedervereinigung, dass sie bestimmte Dinge, bestimmte Erinnerungen an die DDR verdrängt hat. Ihre Familie schweigt über die DDR, über das Land, das es nicht mehr gibt. Und sie möchte eben diesen Dingen nachgehen, um ihre Familie und dann auch sich selbst besser zu verstehen. Und deshalb beginnt sie akribisch zu recherchieren, spricht mit FamilienmitgliederInnen, mit FreundInnen und wühlt sich aber vor allem auch durch Archive. Und dort spürt sie dann eben, dass ihre Kindheit geprägt war von Kälte, von Härte. Sie geht eben ihrer Familiengeschichte nach, die verschiedene Systeme erlebt hat. Die DDR, ihr Großvater, der in dem Buch vorkommt, aber zum Beispiel auch die NS-Zeit und fragt, wo die Ursprünge von Gewalt liegen könnten.
Gewalttätigkeit in der Familie. Erzähl uns doch mal gerne ein bisschen was zu den verschiedenen Beziehungen, denen wir da begegnen.
Ja, also eine Beziehung, die sehr wichtig ist für das Buch, ist die Beziehung zu ihrer Mutter. Stines Mutter arbeitete in einem Jugendwerkhof in der DDR, in der ein sehr autoritärer Erziehungsstil geprägt wurde. Und man könnte ihren Erziehungsstil am ehesten mit schwarzer Pädagogik eigentlich beschreiben. Das heißt also, sie erzieht ihre Kinder auch autoritär und das bringt eigentlich die Ausmaße, die dieses DDR-System hatte, ganz gut auf den Punkt. Und als sie damit konfrontiert wird, schweigt sie tatsächlich darüber. Und ich habe eine Textstelle mitgebracht, bei der ganz gut deutlich wird, wie diese Gewalt sich äußert. Es ist eine Szene, wo die Mutter von Stine ihre Kinder in eine viel zu heiße Badewanne schickt.
Es ist schwer zu glauben, dass das wirklich passiert ist, aber du erinnerst dich an jeden Moment und an die Gedanken, die du hattest. Die Überlegungen, wie du es schaffen könntest, Mutters Anforderung zu genügen, dich an die Hitze zu gewöhnen, den Schmerz auszuhalten, bis er tatsächlich verschwinden würde. Denn das war ja wahr. Das hattest du ja schon oft erlebt, dass man nur durchhalten muss. Lange hast du geglaubt, dass es ein Versehen gewesen ist. Sie hat euer Weinen gehört, eure Rufe, aber sie ist nicht gekommen. Es gibt keine andere Erklärung als die, dass sie euch in voller Absicht dort hat sitzen lassen. Sie wollte euch verbrühen.
Klingt ja absolut furchtbar. Stehen die Kinder dann in dem Buch alleine da? Gibt es da andere Figuren, die sich irgendwie besser um sie kümmern? Wem begegnen wir da so?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Stines Bruder, dem sie sich auch anvertraut, der auch mit ihr teilweise diese Sachen erlebt hat. Aber das Schlimme daran ist eben, dass diese Erlebnisse vertuscht wurden und dass da nicht weiter draus viel passiert ist. Man sieht sehr deutlich, dass die Erzählerin in dem Buch diese Ereignisse verdrängt hat und es erst heute für sie möglich ist, das Ganze aufzuarbeiten. Aber leider ist die Mutterfigur nicht die einzige schlimme Figur in ihrer Familie. Eine weitere Person, die in dem Buch behandelt wird, ist ihr Großvater. Das erzählt Anne Rabe in dem Buch über mehrere Kapitel hinweg, dass eben dessen Leben und Verhalten auch nie jemand hinterfragt hat. Man muss dazu sagen, es ist eben der Vater ihrer Mutter. Und dieser Mann hat mehrere Diktaturen erlebt. Er hat im Krieg in Stalingrad gekämpft, ist dann in der DDR zum Bildungsfunktionär aufgestiegen und nach der Wiedervereinigung wurde ihm dann seine Rente wegen Staatsnähe in der DDR gekürzt. Und seine Traumata, die er erlebt hat, die wurden eben weitergegeben von Generation zu Generation. Und Anne Rabe macht damit so ein bisschen den Grund für die Gewalt in der Familie aus.
Du meintest jetzt, Anne Rabe hat da auch recherchiert und mit Familienmitgliedern gesprochen. Das sind ja super persönliche Dinge. Wie wird das jetzt im Buch umgesetzt? Wie ist das aufgebaut?
Ja, also das Buch ist vieles. Es ist ein Essay, es ist ein Debattenbeitrag. Es gibt eben auch sehr viele fiktionale Handlungsstränge. Das Buch nennt sich ja auch Roman. Aber es ist eben auch ein bisschen autobiografisch. Anne Rabe hat in Gesprächen auch gesagt, dass Stine, die Romanfigur, ein alter Ego von ihr ist. Es gibt dann eben viele Erzählpassagen, die Rückblicke in die Vergangenheit. Dann gibt es noch Szenen, die kursiv gedruckt sind. Das sind so ein bisschen ein Selbstgespräch, in dem sich die Autorin oder die Figur im Buch Fragen stellt, die sie dann in den nächsten Kapiteln eben behandelt. Und man macht auch so eine kleine Recherchereise mit, denn es gibt viele Szenen, in denen sie in Archiven ist und eben die Geschichte ihres Vaters exemplarisch aufrollt.
Jetzt sagst du, jetzt ist es so viel auf einmal, irgendwie Autofiktion, Essay, Recherche, aber eben auch Roman. Wie ist das sprachlich und wie hat es sich für dich angefühlt?
Also für mich hat sich das total beklemmt angefühlt. Die Gewaltszenen, die sie da teilweise beschreibt, die sind extremst eindrücklich formuliert. Und Anne Rabe schafft es eben mit der Möglichkeit der Fiktion zuzulassen, dass man auch emotional mitgenommen wird mit diesen Szenen. Also es sind eben nicht nur sture Archivberichte, es ist alles sehr plastisch bei ihr. Und sie findet auch sehr, sehr starke Bilder für die fehlende Aufarbeitung, die stattgefunden hat, wo ich jetzt noch eine weitere Textstelle mitgebracht habe.
Es lagen schon viele Schichten Geschichte unter dem Pflaster der kleinen Stadt, als ich geboren wurde. Man hat die Steine fester eingedrückt, hier und da geflickt. Es sah aus wie eine Narbenlandschaft, denn viel hatte man nicht zum Ausbessern. Es ließe sich darauf laufen, hoffte man. Und dass man nicht umknickte, nicht mit den Füßen in den Ritzen hängen blieb.
Vincent, was macht das Buch für dich buchpreisverdächtig?
Ja, also ich finde, dass Anne Rabe ein Buch geschrieben hat, was endlich mal nicht so nostalgisch ist, oder man würde ja vielleicht ostalgisch sagen. Also sehr viele Bücher, die erinnern sich eben an die DDR zurück und es ist immer das tolle Land und alle sind irgendwie traurig, dass es das nicht mehr gibt. Und sie zeigt das System eben als ein Unrechtsstaat, als ein Staat, der den Leuten extremst viel Gewalt angetan hat. Und was ich ja auch schon gesagt habe, dass sich das gewaltvolle System auch auf die Kleinfamilien übertragen hat. Hier erhebt also eine Tochtergeneration die Stimme, räumt in ihrer Familie auf und durchbricht damit auch so ein bisschen die jahrelange Kultur des Schweigens, die es irgendwie gab. Und ich finde, dass Anne Rabe es schafft, damit eben auch so ein bisschen zu erklären, woher vielleicht heute das Gewaltpotenzial in Ostdeutschland kommt oder das Wahlverhalten der Menschen hier. Das Ganze liest sich total mitreißend. Es ist teilweise wie ein Thriller. Man möchte wissen, was findet sie jetzt demnächst im Archiv raus über ihren Großvater. Und es ist ohne einen belehrenden Zeigefinger geschrieben. Und ich finde, es lädt auch dazu ein, die eigene Familiengeschichte noch mal ein Stück weit zu hinterfragen.
Die Möglichkeit von Glück ist von Anne Rabe und im Klett-Cotta Verlag erschienen, 376 Seiten und kostet 24 Euro. Und damit haben wir tatsächlich alle drei Bücher, die in diese Folge gehören, besprochen. Sicher alles durchaus schwere Themen, die hier verarbeitet werden, aber, so wie das jetzt klingt, auch alles gute Nominierungen. Ich bin wirklich gespannt, was das heute Abend wird. Aber wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Es gibt noch drei weitere Bücher auf der Shortlist, die in unserer zweiten Sonderfolge besprochen werden. Wenn ihr also wissen wollt, was unsere KollegInnen zu denen sagen, dann hört gerne in die zweite Folge rein. Da geht es um Vatermal von Nejati Öziri, um Echtzeitalter von Tonio Schachinger und Drifter von Ulrike Sterblich. Ansonsten schaltet auch gerne bei unseren Live-Sendungen ein. Wir senden immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Oder folgt uns auf Instagram unter @mephisto976. Ich möchte mich jetzt aber erst noch bedanken für das tolle Gespräch. Danke dir, Elske.
Danke, Lilly.
Und danke dir, Vincent.
Danke, Lilly. Es hat voll Spaß gemacht.
Mir auch. Außerdem habe ich mich zu bedanken bei Milo Schreiter für die Produktion dieser Folge, bei Anne Römer für die Einspieler und bei Marcel Littek und Thomas Tazarek für die Technik. Und natürlich danke ich euch fürs Zuhören. Mein Name ist Lilly Krämer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.